Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sitzen hier direkt nach dem letzten deutschen Hauptrundengruppenspiel. Also quasi wissen wir jetzt, gegen wen Deutschland spielt im WM-Viertelfinale. Da wollen wir ein bisschen drauf schauen, wie sich Deutschland geschlagen hat gegen Norwegen. Ich kann schon mal voran, es hat leider eine knappe Niederlage gegeben. Und natürlich auch ein bisschen allgemein drauf schauen auf die WM. Wer sind jetzt die Viertelfinale? Wie haben sich die Teams geschlagen? Und wollen natürlich auch mit unserem prominenten Gast heute über sie sprechen. Ich hörte schon raus, es ist ein prominenter Gast. Wir haben eine Handball-Nationalspielerin bei uns mit dabei, mit Emily Bölk. Hallo Frau Bölk, hallo Emily.
Hallo, gern Emily.
Okay, dann bleiben wir beim Du und natürlich bin ich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller und habe heute auch wieder meinen geschätzten Experten, also den Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, hallo Emily. Schön, dass wir uns heute direkt nach dem Spiel gefunden haben, auch wenn ja, das Ergebnis nicht so war, wie wir es uns vielleicht erhofft haben.
Ja, genau. Wir haben ja alle so ein bisschen drauf gehofft, dass es jetzt bei diesem ersten, also nicht, ich will die ersten Gradmesser sagen, aber vielleicht zu diesem ersten großen Kracher, den es gegen die deutsche Mannschaft gegeben hat mit Norwegen, dass man da den guten Lauf, den man ja bisher gezeigt hat, so ein bisschen bestätigen kann. Am Ende steht eine klappe 26-28 Niederlage gegen Norwegen. Emily, ja, für dich aus Profi-Handball-Sicht, wie war es für dich? Was hat am Ende gefehlt für die deutsche Mannschaft, um den Sieg oder die Punkte zu holen gegen Norwegen?
Also ich glaube, mit Player of the Match haben sie schon im Spiel den richtigen getroffen. Mit, wer ist da noch? Bjerkerud?
Bjerkerud. Thorborn Bjerkerud.
Genau. Also überragende Leistung in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, 55% am Ende. Also da hat er schon auch einige wirklich Freie weggenommen von unseren Deutschen. Ich glaube, das war dann so der ausschlaggebende Punkt, auch wenn man sagen muss, dass Wolf bei uns auch eine überragende Leistung gebracht hat. Aber das war schon, würde ich sagen, schon der entscheidende Faktor, worum es denn leider nicht gereicht hat. Ansonsten jetzt in den Interviews nach dem Spiel war vermehrt zu hören, dass die Männer nicht so ganz zufrieden waren mit der Leistung, die sie heute im Spiel gezeigt haben. Aber ich fand, das war trotzdem guter Handball. Na klar, die ein oder andere hundertprozentige Chance hätte gerne noch reingehen können. Aber ansonsten toller Kampfgeist, ein sehr schnelles, temporeiches Spiel, tollen Handball gezeigt auf beiden Seiten und wie gesagt bis zur letzten Minute eigentlich auf Augenhöhe. Und da ist Norwegen schon einer der Top-Kandidaten hier bei der WM. Also dementsprechend braucht man sich nicht kleiner zu machen. Ich fand das Spiel dennoch sehr sehenswert, auf jeden Fall.
Ja, das war es definitiv. Also das waren viele tolle Aktionen mit dabei. Ich fand auch, Robin, das waren so zwei Halbzeiten in Kontrast. Wir hatten so eine erste Halbzeit, wo es viele Offensivaktionen gab, viele Tore, insgesamt 34 Stück in der ersten Halbzeit. Deutschland lag knapp zurück. Und in der zweiten Halbzeit war es dann mehr defensiv geprägt. Mehr die Torhüter sind ins Spiel reingekommen. Natürlich Bjerkerud mit einem überragenden Spiel in der zweiten Halbzeit. 55%-Quote, Emily hat schon gesagt. Auch Andi Wolf hat eine gute Quote gehabt, nachdem er ja reingekommen ist. Hat man so, ich glaube, man versucht, erstmal mit Billem reinzukommen, um den Norweger so ein bisschen auf den kalten Fuß zu überraschen. Das hat nicht so ganz funktioniert, aber trotzdem, Wolf hat es dann sehr, sehr gut gemacht. Und am Ende, ja, sind es dann halt die Würfe, die man halt vorne nicht reingemacht hat. Ich glaube, in den letzten 8 Minuten ein einziges Tor. Und das war dann, das, ich glaube, 26, 28, kurz vor Schluss. Also, ja, dann war es dann leider die Offensive, die ja bisher sehr, sehr überzeugt hat, die dann leider nicht diesen Punkt holen konnte oder diesen letzten, ja, Schritt machen konnte für den Sieg.
Ja, du hast vollkommen recht. Die beiden Halbzeiten waren sehr, sehr unterschiedlich. Also, es war wirklich beeindruckender Tempo-Handball in der ersten Halbzeit. Es ging hin und her. Viele Offensivaktionen. Die Torhüter haben keine große Rolle gespielt, wobei Severas von den Leipzigern auch in der ersten Halbzeit den Deutschen schon so ein bisschen den Zahn gezogen hat teilweise. Genau, da waren auch schon wieder so ein paar, ja, auch freie Würfe vom Kreis. Johannes Goller, was man eigentlich nicht von ihm kennt, der eigentlich sehr sicher ist, hat ein, zwei Würfe liegen lassen. Patrick Götzke von außen. Da ja, schlug das Pendel schon in der ersten Halbzeit für die Norweger aus, was das Torhüterspiel angeht. Andi Wolf super reingekommen dann, ohne Frage. Die zweite Halbzeit war ja extrem von den Torhütern und von der Abwehr geprägt. Ich glaube, zwischen der 35. und der 45. Minute sind zwei Tore gefallen. Da dachte ich kurzzeitig, dass die beiden Torhüter sich jetzt gegenseitig übertreffen wollen und zu neuen Höhen aufschwingen wollen. Ärgerlich ist natürlich, dass Deutschland dann einfach diese Durchschlagskraft zum Ende hinten raus fehlt. Und das ist dann einfach das, worüber wir vielleicht auch jetzt mal sprechen müssen. Heute, in den letzten Spielen ist es noch nicht so ganz aufgefallen, aber ich finde, heute hat man es leider gesehen, dass der deutschen Mannschaft doch ein kleines bisschen Wurfkraft und Durchschlagskraft aus dem Rückraum dann einfach abhanden kommt, was man eben bei den Norwegern heute gesehen hat, die Göran Søgaard bringen können, die mit Sander Sargosen einen der dominierenden Spieler auf der Welt haben, die Magnus Röth und Harald Reinkind immer durchwechseln können. Das ist halt schon eine Qualität, die Deutschland dann eben, sage ich mal, was die Genauigkeit, was die Durchschlagskraft angeht, einfach nicht hat.
Ja, ich denke, diese Bank, die Norwegen hat, ich glaube, die hätten wir auch gerne. Also da ist wirklich viel, viel Spitzenklasse auf den Positionen, dass sie da wirklich dann auch ja mal Spielen Ruhe geben können. Du hast angesprochen, Harald Reinkind, Magnus Röth, das ist ja wirklich die Qual der Wahl, die der Bundestrainer eigentlich dort hatte, in Norwegen, wie er aufstellt. Also das ist ja wirklich Topklasse, das ist wirklich absolut höchstem Niveau. Lass uns, wenn wir auf den Rückraum zu sprechen kommen, vor allen Dingen über einen Mann reden, Emily, Juri Knorr. Was soll man noch zu ihm sagen? 8 Tore, 6 Assists, wieder der überragende Mann gewesen, sowohl mit seinen Toren als auch mit seiner Übersicht. Also er hat wieder genau das bestätigt, was er schon das ganze Turnier über gezeigt hat, dass er eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Team einnimmt, schon mit seinen jungen Jahren.
Also ich finde es auch beeindruckend, wie er auftritt, also mit 22 Jahren und dann eben mit der Führungsposition auf Rückraummitte. Das Spiel leitet ja auch dementsprechend, wenn er den langen Wechsel hat, auch in der Abwehr steht. Das ist ja schon auch kräftezehrend, vorne und hinten da zu arbeiten. Was man auf jeden Fall sagen kann, sein erster Schritt und dass er auch oftmals einfach aus dem Prellen oder aus dem Stand die Explosivität, die er hat, die ist, glaube ich, schon outstanding und das Zusammenspiel mit dem Kreislauf, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall hervorzuheben. Im Vergleich zu Witzke finde ich, wenn er reinkommt, ist es schon ein bisschen mehr gebundenes Spiel. Er schafft es eher nochmal die Halben zu holen und so ein bisschen mehr Spielfluss reinzubringen. Ich glaube, dass sich die beiden dadurch sehr gut ergänzen. Ich fand Witzke hat auch leider bis zur roten Karte dann aber auch ein sehr gutes Spiel gemacht, als er zweite Halbzeit reinkommt. Und ich finde, das ist auch dieses Jahr schön mit anzuschauen, dass die Breite im Kader, auch wenn ihr sagt, ja, im Gegensatz personell zu den Norwegern, fehlt da vielleicht noch die Erfahrung oder dann doch auch die Erfahrung im Club vielleicht auf dem Top-Niveau auch international regelmäßig zu spielen da. Ist da aber, versucht da echt jeder seinen Job zu machen und klar, heute ein paar Chancen zu viel liegen gelassen, aber da muss man auch sagen, das waren meistens 100%ige Chancen, die da rausgespielt wurden und dementsprechend finde ich das schon sehr beeindruckend, dass da, ob das jetzt ein Krötzki ist, der, finde ich, ein überragendes Turnier spielt, finde ich, auch viel Übersicht und Souveränität da ausstrahlt, auch gute Aktionen in der Abwehr hat, oder ein Dahmke, der heute Mertens da ersetzt, auch gute Aktionen vor allen Dingen auch in der Abwehr hat. Das sind alles Sachen, finde ich, die deutsche Mannschaft positiv ausstrahlt irgendwie, dass da das Team funktioniert irgendwie.
Ja, definitiv. Ich glaube, Teamgeist ist, glaube ich, auf jeden Fall eine große Stärke der Mannschaft. Man hat ja auch so das Gefühl, wenn man auch jetzt beispielsweise Paul Drucks sieht, der, wenn du ihn da siehst, natürlich seine Qualitäten kennst, der auch schon sagen kannst, okay, das ist vielleicht jemand, der auch den Anspruch hat, Stammplatz zu machen, aber das ist für ihn egal. Er akzeptiert seine Rolle, macht genau das, was er machen muss. Hat natürlich heute gefehlt aufgrund von einer Grippe. Wir hoffen mal nicht, dass er dann wirklich vielleicht dann noch langfristig auch dann fürs Viertelfinale ausfallen wird, weil das müssen wir auch schon so ein bisschen sagen, auch wenn ich finde, Lothar Witz hat es gut gemacht, so ein bisschen dann ja, halb links war so ein bisschen, fehlte so ein bisschen diese Wurfgefahr raus und vor allen Dingen Rückraum rechts ist es mir aufgefallen. Ich glaube, 3 Tore bei 11 Versuchen, die wir dort gehabt haben, Robin. Also das war so ein bisschen so das deutsche Steckenpferd heute. Da hat es nämlich, haben es weder Steinhardt noch Häfner noch Benge geschafft, wirklich dauerhaft Torgefahr und da beziehungsweise auch die Chancen zu nutzen.
Genau, das ist vielleicht so ein bisschen auch das, was Emily gerade angesprochen hat, diese absolute internationale Erfahrung auch, dieses sich messen auf Top-Niveau, Champions League spielen oder international zu spielen, da gegen die besten Torhüter der Welt. Klar tun sie das in der Bundesliga auch. Und die Bundesliga ist auch die stärkste Liga der Welt, steht außer Frage. Aber weder Häfner noch Mbenge noch Steinhardt spielen international. Und wenn ein Kai Häfner nicht ins Spiel kommt, die ersten Würfe, sage ich mal, trifft, ins Rollen kommt, einen guten Tag erwischt, dann haben wir leider schon 1-2 Mal einfach gesehen, dass es dann auf der halbrechten Position im Rückraum ein bisschen schwierig wird. Und so war es heute auch. Du hast die Quote genannt, 3 aus 11, das ist einfach viel zu wenig, um dann da großartig, sage ich mal, um den Sieg mitzuspielen. Das hat dann aber zum Ende hin dennoch natürlich super gut geklappt. Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Deutschland nicht im Spiel war, sondern wir müssen vielleicht einfach nur gucken, was war der Grund, warum jetzt dieses Spiel so knapp verloren wurde, weil vielleicht der rechte Rückraum nicht so ganz funktioniert, wie er die letzten Tage, also die letzten Spiele funktioniert hat. Wenn Kai Häfner aber jetzt einen super guten Tag zum Beispiel im Viertelfinale erwischt gegen die Franzosen, dann kann ganz viel wieder ineinander greifen. Und dann sehe ich überhaupt auch nicht das Problem, warum an dem Tag nicht zum Beispiel auch so eine Top-Mannschaft wie die Franzosen geschlagen werden.
Definitiv. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen Neckern auf hohem Niveau, weil wir haben nur mit 2 Toren verloren und wir reden darüber, als ob wir die großen Probleme haben. Aber eigentlich ist es war knapp, man war nah dran. Auch den Benger, das er gut gemacht hat, das war ein schönes Anspiel an den Kreis. Michael Kohlbach, der dabei mal sehr, sehr schön freigespielt hat. Also das ist jetzt so ein bisschen so ein Suchen nach den Gründen. Natürlich, dass es nicht ganz gereicht hat, aber natürlich trotzdem kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, wir haben alle nicht vor dem Turnier damit gerechnet, dass die Mannschaft so furios aufspielt, mit so viel Tempo reinkommt, wirklich auch sowohl offensiv als auch defensiv immer wieder gute Akzente hat, gerade offensiv natürlich, das ist eine große Euphorie, die entstanden ist, Emily, die natürlich auch die deutsche Mannschaft so ein bisschen trägt, dieses Selbstvertrauen, was man gesammelt hat, mit dem Tempohandball. Ich glaube, das ist etwas, was so dieser deutschen Mannschaft so ein bisschen in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen gefehlt hat und was man jetzt einfach sieht, wenn das läuft, wenn das Teamchemie stimmt und ja, dann kann man auch gute Mannschaften schlagen an so einem Tag.
Auf jeden Fall. Also auch jetzt eben, als klar war, dass wir im Viertelfinale dann gegen Frankreich auflaufen, wusste ich auch nicht so richtig, was hätte man sich gewünscht im Vorfeld. Lieber Frankreich oder Spanien? Also ich muss gestehen, dadurch, dass ich natürlich auch selber ein bisschen aktiv sein muss auf der Platte, kann ich jetzt nicht die komplette WM so intensiv verfolgen. Versuche natürlich insbesondere die deutsche Mannschaft, da die Spiele zu gucken. Aber was mir so berichtet wird, dass vor allen Dingen die Abwehr von den Spaniern also überwiegend ist. Und ob man dann vielleicht doch lieber gegen eine gewohntere, sage ich mal, 6-0-Deckung, die vielleicht die Franzosen ja auf die Platte bringen, spielt. Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich glaube, gegen beide Mannschaften braucht man einfach einen überragenden Tag, überragende Torhüter, eine bessere Wurfausbeute, als man sie heute gezeigt hat. Aber ich glaube auch dennoch mit dem Spielwitz und vielleicht auch mit der Rolle als Underdog ist da viel möglich an so einem Tag.
Ja, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe auch neben Frankreich ein bisschen eher, weil ich finde halt, wir haben in den letzten Jahren gegen Spanien immer nicht so gut ausgesehen. Jetzt seit dem Sieg im EM-Finale 2016, glaube ich, haben wir gefühlt bei den Großen ja immer gegen Spanien verloren, sind irgendwie gegen ausgeschieden oder haben mit wichtigen Spielen in der Hauptrunde nicht gewinnen können. Deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen, auch wenn man das sagen muss, ein bisschen froher, aber es ist trotzdem immer noch Frankreich, die halt Olympiasieger sind. Also es ist ja wirklich so ein bisschen Pest oder Cholera, weil es halt beides absolute Top-Mannschaften sind und natürlich beides Top-Spieler haben auf allen Positionen. Robin, was ist so dein Gefühl? Was kann gegen Frankreich möglich sein? Ich meine natürlich, Dicker Mendes mit sicher so das große Thema, wie fit ist er, aber ich meine auch darüber hinaus hat die Mannschaft ja so viel Qualität auf jeder Position, das wird ja so oder so eine große Herausforderung für die Mannschaft werden.
Ja, du hast Dicker Mendes angesprochen und wir haben gerade kurz eben über den deutschen rechten Rückraum gesprochen, wo es vielleicht ein kleines bisschen hakt. Die Franzosen haben den besten rechten Rückraum der Welt, meiner Meinung nach, weil sie haben Melvin Richardson, sie haben Dicker Mendes und sie haben noch Rémy Lee, der auch Linkshänder ist. Also die Franzosen habe ich diese Weltmeisterschaft sehr, sehr häufig mit 2 Linkshändern spielen sehen, dass Dicker Mendes oder Rémy Lee sich auf die Mittelposition ziehen. Ich glaube aber, das, was Emily gesagt hat und das trifft zu. Ich glaube, dass diese Deckungsvariante der Spanier Deutschland einfach nicht liegt. Und das haben wir die letzten Jahre leider viel zu oft beobachtet, wie du auch richtig gesagt hast. Und deswegen bin ich auch mit Frankreich, glaube ich, ein Stückchen froher. Auch wenn man von dem, was man gesehen hat bei dieser WM, würde man erstmal sagen, ja, Spanien. Weil Spanien sich, glaube ich, ein bisschen schwerer getan hat als die Franzosen vielleicht. Aber ich glaube auch, dass das französische Spiel dem deutschen Spiel etwas mehr liegt. Die Frage ist, ob dieser Rückraum, der für mich bei den Franzosen einfach schon wirklich, wirklich stark ist, ob der gut verteidigt werden kann. Aber dass die deutsche Mannschaft gut verteidigen kann, dass Andreas Wolf richtig gut im Turnier ist, haben wir gesehen. Deswegen sehe ich echt gute Chancen, freue mich so oder so endlich mal wieder auf Deutschland gegen Frankreich. Das ist, sorry, aber das ist ein krasser Klassiker im Handball.
Das ist es definitiv. Da, ich glaube, sind wir uns alle einig, dass es ein tolles Spiel mit Sicherheit werden wird. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es am Ende sein wird. Das wird, glaube ich, ja mit Sicherheit ein harter Fight. Wenn man auch ja sieht, Spanien hat da, glaube ich, mit 2 Toren nur gegen Frankreich verloren. Also auch da war das ja enorm knapp. Also von da ist es, glaube ich, wirklich ja marginaler Unterschied, was man jetzt, wie gesagt, hat. Aber ich, wie gesagt, nehme so ein bisschen, glaube ich, besser die Franzosen, weil ich da auch manchmal so das Gefühl habe, dass die Torhüterposition nicht immer auf so einem konstant hohen Level performen kann, wie ein Perez de Vargas, der, glaube ich, in jedem Spiel, wenn er will, die das Tor zunageln kann. Das habe ich manchmal so ein bisschen bei Gerard das Gefühl, dass das nicht immer so hinkriegt. Das hat mir auch die Vergangenheit so ein bisschen gezeigt, dass das da manchmal auch nicht so ganz ist, aber in entscheidenden Spielen sind sie meistens dann wieder auch da. Also von daher, wir werden es genau beobachten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zurück, sprechen über weitere Ergebnisse und über die spannende Hauptrundengruppe 2 natürlich, wenn wir Emily zu Gast sind, müssen wir natürlich auch über sie reden. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich über die weiteren Partien noch so ein bisschen sprechen, über den letzten Hauptrundenspieltag. Wir haben es ja gesagt, Deutschland spielt gegen Frankreich. Spanien wird dann entsprechend natürlich dann auf Norwegen treffen. Beide Teams haben sich in der Hauptrundengruppe wie erwartet durchgesetzt. Das haben wir ja schon beide so ein bisschen vorher auch erwartet. Ein bisschen spannender war es hingegen, wenn wir uns dann ein bisschen draufschauen, Robin, in dieser zweiten Hauptrundengruppe, wo wir ja schon klar war, okay, Schweden wird das gewinnen. Aber das war natürlich dann hinten raus dann nochmal ein ganz schöner Krimi um diesen zweiten Platz, wer sich dann dahinter in dieses Viertelfinale einziehen kann. Am Ende schafft es Ungarn. Und da muss ich sagen, dass überrascht mich schon so ein bisschen, denn wir hatten eigentlich so das Gefühl, dass Ungarn irgendwie das vielleicht abgeben können nach dieser Niederlage gegen Portugal, aber sie haben sich irgendwie reingerettet, kann man glaube ich so beschreiben ein bisschen.
Ja, wenn du mich vor, sag ich mal, nach der Vorrunde gefragt hättest, dann hätte ich glaube ich auch nicht meine 2 Mark auf die Ungarn gesetzt. Jetzt sind es geworden. Der Sieg gegen die Isländer, dieser Comeback-Sieg in der Vorrunde, der war natürlich enorm wichtig jetzt hinten raus noch. Dann haben die Portugiesen nur unentschieden gespielt mit diesem Buzzerbeater 7 Meter gegen die Brasilianer. Die Gruppe war ja wild, würde ich mal sagen, die Hauptrundengruppe. Aber genau das, was wir erwartet haben und genau die Spannung, die wir sehen wollten, während in den anderen Vorrundengruppen, ja, Hauptrundengruppen, sorry, die Spannung nicht mehr so ganz gegeben war. Dass die Ungarn weitergekommen sind, ja, die Isländer hätten sicherlich genauso verdient, die Portugiesen im Zweifel auch. Ich würde mal sagen, da hat sich maximale Erfahrung dann durchgesetzt bei den Ungarn. Für die Ungarn wird es aber, glaube ich, dann einfach ganz, ganz schwer, weil die müssen jetzt gegen Dänemark spielen und die Dänen haben heute einfach parallel zum Spiel der Deutschen gegen die Norweger komplett wie entfesselt gegen die Ägypter gespielt. Und da ja sehr souverän gewonnen. Nichtsdestotrotz stark rehabilitiert die Ungarn nach dieser verkorksten Heim-Europameisterschaft im letzten Jahr. Da hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen.
Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Und wenn wir mit Emily natürlich jemanden haben, die ja auch in Ungarn wohnt, mit Sicherheit vielleicht ein bisschen ungarische Zeitung liest, würde mich auch schon interessieren, wie das Abstein bisher so in Ungarn wahrgenommen wird von den heimischen Medien, beziehungsweise auch bei den Teamkolleginnen. Also sind sie auch so überrascht gewesen wie wir oder wie ist so da das Feedback über das Abstein bisher von Ungarn?
Also da wird natürlich sehr mitgefiebert.
Glaube ich.
Hier ist es auch natürlich so, dass viel von der WM und natürlich vor allem die ungarischen Spiele und die Gruppe Free TV im Fernsehen übertragen wird. Dementsprechend kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass es so ein bisschen auch ein Volkssport ist und schon eine gewisse Handballbegeisterung auf jeden Fall da ist in Ungarn. Der Sieg gegen Island wurde extrem abgefeiert, das kann man, glaube ich, sagen. Natürlich, ich habe es leider selber nicht sehen können. Ich habe dann nur nachher im Live, wie sagt man das, Live-Ticker dann gesehen. Es war am Ende, glaube ich, ein 5-0-Lauf, 6-0-Lauf oder so. Also es war ja verrückt. Ich dachte erst, da ist irgendwas schief gelaufen. Aber das muss wohl ein ganz besonderer Endspurt gewesen sein. Und dann haben die anderen Mannschaften ja, soweit ich weiß, auch ganz gut für die Ungarn gespielt. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die anderen auch alle tüchtig für Schweden die Daumen gedrückt haben. Das Spiel gegen Schweden von Ungarn habe ich auch gesehen. Dementsprechend, ja, muss ich sagen, bin ich auch ein bisschen überrascht, weil ich finde, wenn man zum Beispiel die Schweden sieht, die echt tollen Handball zeigen, ist es manchmal bei Ungarn so ein bisschen aus der Not einen überragenden Rückraumwurf so rausgeholzt irgendwie, muss ich sagen. Also da gefallen mir doch so eher die skandinavischen Spielweisen, muss ich tatsächlich sagen. Aber Erfolg gibt recht. Also jetzt sind sie im Viertelfinale und das natürlich für das Land Ungarn oder die Föderation sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, was die finanziellen Mittel angeht, gerade wie ihr sagt, nach der verkorksten Heim-EM im letzten Jahr, wo natürlich richtig viel Geld investiert wurde, der MVM-Dome in Budapest extra gebaut wurde und dann war leider nach der Vorrunde Schluss. Also da muss man schon sagen, war die Enttäuschung sehr, sehr groß. Ja.
Definitiv. Und ich meine, ja klar, natürlich profitieren sie ein bisschen davon, dass halt dieses Unentschieden von Portugal da gegen Brasilien gewesen ist mit diesem Videobeweis nach dem Ende, wo das dann ja dazu geführt hat, dass man Brasilien den Sieg bekommen hat und dann dieses Ausgleich passiert ist. Und dadurch ist jetzt halt Ungarn in dieser Hauptrunde und trifft, du hast schon, oder Roman hat es schon erwähnt, trifft jetzt auf Dänemark. Ich weiß nicht, Emily, ob du es nebenbei so ein bisschen geguckt hast, Dänemark gegen Ägypten. Ich finde, dass die Dänen in diesem Spiel, ich habe es ein bisschen nebenbei gehabt, das war wirklich eine pure Dominanz, die sie dort ausgeübt haben. Also was sie mit Ägypten angestellt haben, das hätte ich nicht erwartet, weil Ägypten fand ich sehr, sehr gut bisher in dem Turnierverlauf, aber Dänemark war wieder dieses Dänemark von anderen Sternen, was die, wenn die in Lauf kommen, dann sind die nicht aufzuhalten, so quasi.
Ja, also ich habe es nicht laufen lassen, bei mir war voller Fokus auf Deutschland. Aber ich habe auch gehört, dass Ägypten sehr, sehr gut gespielt hat, obwohl ich überrascht bin, weil der Rückraumrechte von Westbrem, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, aber der auch sehr, sehr gut spielt, gar nicht dabei ist.
Omar Yahia, glaube ich, meine ich seinen Namen, ne?
Ja. Kann sehr gut sein, genau. Ich habe es leider nicht so mit Namen, aber deshalb war ich sehr überrascht, dass Dänemark da jetzt so dominant war, oder was heißt überrascht? Ich glaube, personell haben die einfach die beste Mannschaft, muss man so sagen. Überragende Ausbildung natürlich, denn auch einfach Top-Leute, die auch gut in Fahrt sind die Saison. Dementsprechend glaube ich, ist Dänemark als absoluter Top-Favorit irgendwie für mich nicht gesetzt, aber es ist schon ganz, ganz weit oben, was so Favoriten angeht. Und aber dass es trotzdem so deutlich wird, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen überrascht, auch wenn ich es jetzt selber nicht gesehen habe.
Ja, ich habe mit einem Auge so ein bisschen die ganze Zeit zugeschaut und zur Halbzeit hatte Niklas Landin das Tor in der ersten Halbzeit komplett vernagelt. 11 Gegentore kassiert. Er stand zwischenzeitlich, glaube ich, so bei der Einblendung in der 15. Minute stand er fast bei 60% Quote, hat von außen gefühlt jeden Ball weggenommen und ist scheinbar pünktlich zur entscheidenden Phase des Turniers wieder voll am Start und zeigt die Leistung, die man von ihm gewohnt ist. Und die Dänen hatten, glaube ich, auch ein kleines bisschen Wut im Bauch, weil sie nicht erwartet hätten, gegen die Kroaten nur unentschieden zu spielen. Und von den Kroaten so eine Gegenwehr und so einen harten Kampf zu bekommen. Also das war ein total beklopptes Spiel gegen die Kroaten und jetzt gegen die Ägypter. Wie entfesselt aufgespielt, Matthias Gitzel, sensationell wieder, ich glaube, 7, 8 Tore gemacht. Und wer jetzt auch wieder richtig aufgedreht hat, wo es richtig entscheidend wurde, wo wir die ganze Zeit irgendwie schon ein bisschen so gedacht haben, oh, er wirft nur noch die 7 Meter aus dem gebundenen Spiel, macht da nicht mehr viel. Jetzt ist er da, Mikkel Hansen wirft die Ägypter auch ab. Und das ist so ein bisschen Mikkel Hansen auch ähnlich, also die Spielweise erinnert mich auch so ein bisschen an Juri Knorr oder Juri Knorr erinnert mich eher an Mikkel Hansen. Er steht wirklich starr vor der Abwehr, tippt 2, 3 Mal, sieht die Lücke, geht rein, wirft das Tor. Das ist einfach unglaublich, dieses Spielverständnis und diese Entscheidungen treffen in dieser Sekundenschnelle. Mikkel Hansen immer noch auf diesem Niveau. Also ich finde es unglaublich, wenn er dann immer bei solchen Spielen dann wiederkommt. Und die Dänen sind für mich der absolute Top-Favorit mit den Schweden zusammen.
Ne? Ich wollte es gerade sagen, vergiss die Schweden nicht.
Die Schweden, ne, darfst du nicht vergessen, weil was die natürlich da zeigen mit den Fans im Rücken, ist auch ganz großes Kino. Also die beiden, wenn nichts schief geht, dann treffen die sich im Finale. Treffen die sich im Finale oder schon im Halbfinale? Ich hoffe im Finale.
Da fragst du mich gerade richtig, ich guck mal ein bisschen nebenbei, aber auf jeden Fall, das ist überragend und ich meine, dieser Rückraum, den die da haben, ich weiß nicht, wo ich es auf Twitter gelesen hatte, aber irgendjemand hat geschrieben, ich glaube genau, Fabian Koch war es von den Kieler Nachrichten, der Rückraum Hansen, Gitzel und Simon Pitlick, das ist, sollte verboten werden, weil die einfach so überragend spielen und das... Das war wirklich absolut überragend, wieder, was die gespielt haben. Und da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. Und die Dänen, die waren auch, glaube ich, wirklich so ein bisschen mit Wut im Bauch. Ich meine, ich hatte es gelesen, dass Niklau Jakobsen sich in die dänischen Medien ein bisschen angezählt hat, weil die Defensivarbeit ihm nicht gefallen hat, was er dann in der ersten Halbzeit definitiv hingestellt hat. Also, das war schon ganz, ganz hohe Klasse, das kann ich ganz, ganz so sagen. Und ich habe gerade geschaut, Finale könnte Dänemark-Schweden heißen. Wie, müsste auch, war doch so EM-Finale letztes Jahr, meine ich sogar.
Nee, also, das waren die Spanier tatsächlich letztes Jahr im
EM-Finale. Nee,
vergessen wir häufig.
Haben die sich im Halbfinale getroffen? Ich meine, die haben sich mal gegeneinander gespielt, meine ich, ne? Genau,
im Halbfinale, ja.
Halbfinale meine ich doch, genau. Also das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, ja, wer es dann im Endeffekt dann natürlich schaffen wird. Lass uns vielleicht, Emily, ich weiß nicht, wie viel du hast gesagt, ein bisschen gesehen, über die kleinen Mannschaften auch natürlich ein bisschen sprechen, ne? Wir haben ja auch bei der Handball-EM so ein bisschen Überraschung mit dabei gehabt. Wir haben heute die US-Amerikaner, ne, die ihren zweiten Sieg geholt haben, was ja auch natürlich eine schöne Geschichte ist, nachdem sie ja lange so ein bisschen drum gekämpft haben, jetzt zum zweiten Mal gewonnen, nachdem sie in bis sechs Auftritten bisher noch kein einziges Spiel gewonnen hatte. Wie hast du das mitbekommen, beziehungsweise wie schön ist es auch, dass natürlich auch so kleinere Nationen jetzt mal bei einer Weltmeisterschaft dann auch mal positive Schlagzeilen sorgen können und dann nicht immer nur die großen Europäer immer die Siege einfahren?
Also ich war tatsächlich bei einigen Ländern relativ überrascht. Also Bahrain habe ich auch heute gesehen, war glaube ich bis zur Halbzeit gegen Kroatien relativ pari-pari. Oder Kap Verde, da haben die Ungarn auch ein bisschen gezittert, die mussten ja gegen die dann auch nochmal gewinnen. Oder ja, USA, also ich vergleiche das dann immer mit den Mannschaften, gegen die ich dann schon mal irgendwie aufgelaufen bin. Und da war USA auf jeden Fall zum Beispiel noch nicht mit dabei. Deshalb freut mich das natürlich, wenn irgendwie der Handball auch in anderen Ländern immer größer wird und die da auch im Weltvergleich, sage ich jetzt mal, oder vor allen Dingen halt mit europäischen Mannschaften, die natürlich jetzt schon noch so die Weltspitze mit anführen, da manchmal auch eine gute Performance hinlegen können. Und das freut mich natürlich sehr und bin gespannt, was da sich dann in den nächsten Jahren dann noch so weiter ergibt.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also die USA hat ja auch noch, glaube ich, Wildcard bis zur WM 27, dann mit Blick auf Olympia 28, sodass sie dann noch ein bisschen natürlich internationale Spielklasse sammeln dürfen. Wurde dann auch nochmal jetzt im Nachhinein viel darüber diskutiert, über diese Aktion, ob das jetzt ein Beißen gewesen ist oder nicht. Der hat sich auch entsprechend verdächtigt, dass es kein Beißen gewesen ist. Natürlich trotzdem wurde er entsprechend gesperrt, so konnte er dann leider nicht mehr bei der WM mit teilnehmen, aber trotzdem, die USA hat auf jeden Fall Werbung gemacht. Ich glaube, sie sind auch in den größeren S-Medien drüber gelaufen. Also da kriegt der Sport natürlich auch gerade in so einem wichtigen Sportmarkt wie in den USA natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit, was der Sport natürlich auch prinzipiell helfen kann, wenn dann mehr im großen Nordamerika dann ein bisschen spielen können, denn wir wissen alle, die großen US-Unternehmen sitzen dort alle und haben viel Geld und investieren viel in Sport. Wenn natürlich der Handball ein bisschen was vom Kuchen abbekommen könnte, wäre das natürlich sehr, sehr gut für den Sport, auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Schub geben. Emily, wenn wir jetzt zum Abschluss unseres WM-Teils, würde mich noch interessieren, wer ist denn dein Tipp für den WM-Titel? Jetzt, wo du weißt, wie die vier Achtelfinale feststehen, würde es mich doch da sehr interessieren, was dein Finaltipp ist.
Ich glaube, Finaltipp, jetzt wo du gerade auch nachgeschaut hast, dass es möglich wäre, Dänemark-Schweden. Muss ich schon sagen, fast auf jeden Fall, weil die Spielart, die Kader an sich, die sind einfach überragend, gefällt mir sehr gut. Tollen Handball, überragende Spieler einfach gefühlt auf jeder Position. Ich glaube, das wäre schon sehr schön anzuschauen, ja.
Ja, das denke ich definitiv auch und das wäre, glaube ich, so alles, was man sich so als neutraler Fans wünschen kann, glaube ich, so dieses tollste Finale, was dann zusammenkommen würde. Ich meine, alleine, ich freue mich schon auf das Toto-Duell, Niklas Landin gegen Andreas Palicka. Ich meine, wir kennen die Geschichte von dem Sohn von Andreas Palicka, der sagt, dass Niklas Landin der beste Torhüter der Welt ist vor seinem Vater, und wenn sein Vater natürlich dann nochmal beweisen könnte, dass er nochmal besser ist als Niklas Landin, wobei wir auch sagen müssen, Palicka, was ja dieses Turnierspiel ist, wieder von einem anderen Stern, also... Ja. Das ist wirklich unglaublich. Auch wenn er vielleicht ein bisschen vorschnell gewesen ist mit seiner Aktion da jetzt im vorletzten Spiel, glaube ich, wo er ein bisschen überschnell den Ball haben wollte. Aber mein Gott, wer hätte das nicht schon mal solche Situationen im Handball, dass man da vielleicht ein bisschen ja, rabiat zur Sache gegangen ist, würde ich es mal beschreiben. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, Kommen wir gleich zurück, wo natürlich dann noch über Emily natürlich ein bisschen sprechen, wie es ihr in Ungarn ergeht. Deswegen bleibt dran, ihr Beantwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, und jetzt sind wir zurück und nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit der Handball-WM beschäftigt haben, wollen wir natürlich uns mit unserem Gast noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, Emily Bölk. Wir kennen sie alle als eine der Gesichter im deutschen Frauenhandball, eine der besten deutschen Spielerinnen auf ihrer Position. Emily, du bist jetzt schon fast 3 Jahre schon jetzt in Ungarn beim FTC. Hast du schon die ungarische Sprache und die ungarische Lebensmentalität so ein bisschen verinnerlicht oder wie ergeht es dir allgemein bei deinem Verein?
Also grundsätzlich geht es mir hier wirklich sehr, sehr gut. Also Budapest als Stadt kann ich absolut nur empfehlen. Glaube ich, einer der tollsten Städte Europas, wenn nicht weltweit. Sehr, sehr lebenswert und auch handballerisch kann ich mich wenig beschweren. Haben im ersten Jahr die Meisterschaft geholt, im zweiten Jahr Pokal und jetzt ist auch noch alles offen. In der Champions League wäre es schön, wenn es mal übers Playoff hinausgehen würde, aber da arbeiten wir hart dran. Und ansonsten, ja, bin ich hier sehr, sehr gut aufgehoben. Was die Sprache angeht, bin ich auch fleißig am Lernen. Ich komme durch auf jeden Fall und alles so rund um Handball, glaube ich, klappt schon ganz gut. Und ansonsten muss man natürlich aber auch sagen, dass Budapest auch schon sehr europäisch-westlich angehaucht ist. Also ich fühle mich rundum wohl.
Das wollte ich doch auf jeden Fall sehr, sehr zuhören. Du hast angesprochen, Bundesliga oder beziehungsweise auch Champions League spielst ja dort mit deinem Verein FTC, auch in der Gruppe mit Bietigheim. Ist ja eine sehr, sehr umkämpfende Gruppe, nachdem Bietigheim sehr, sehr gut gestartet ist, ist es ja jetzt gerade so wirklich ein harter Fight darum, wer so die Platz 4 bis 7 noch erhält. Sind jetzt relativ ausgeglichen. Ihr habt am Wochenende gespielt in Metz. Wie zufrieden bist du bisher mit deinem Abschneiden? Du hast ja schon ein bisschen angekündigt und natürlich auch persönlich. Was glaubst du, was noch in diesen letzten 2 Spielen drin ist? Ich meine, natürlich, Ziel ist ja, glaube ich, die K.O.-Runde auf jeden Fall zu erreichen.
Ja, ganz genau. Also unsere Gruppe ist, glaube ich, so ausgeglichen wie noch nie. Also mit Moss, Banik Moss, die tschechische Mannschaft, haben wir da vielleicht so einen kleinen Ausreißer, die bisher nur Niederlagen eingefahren haben, aber ansonsten wirklich sehr umkämpft. Jeder nimmt sich irgendwie von jedem Punkte mit. Und deswegen, glaube ich, wird es auch erst am letzten Spieltag so wirklich entschieden, wer dann nachher den 7. Platz macht und eben es nicht in die Playoffs schafft. Für uns bedeutet das, wenn wir mindestens aus den jetzt noch verbleibenden 2 Gruppenspielen mindestens 2 Punkte holen, dann sind wir auf jeden Fall auf dem 4. Platz und dementsprechend sicher in den Playoffs. Und der Rest entscheidet sich dann und das ist auf jeden Fall das große Ziel, ja.
Aus solcher Sicht wäre es natürlich sehr gut, wenn du mit deinem Verein natürlich auch die SG Bietigheim in die nächste Runde einkommt. Hinspiel habt ihr ja überraschend klar verloren. Jetzt steht das Rückspiel an, in 1,5 Wochen. Gibt es da schon so ein bisschen auch Austausch mit deinen Nationalmannschaftskolleginnen? Weil ich glaube, das Hinspiel möchte ich, glaube ich, relativ schnell vergessen. Das war, glaube ich, 20-40 doch sehr, sehr deutlich.
Danke, dass es nochmal wiederholt Also das... Ja, sowas soll es ja auch geben. Hatte ich bis dato noch nicht in meiner Karriere, aber das war wirklich ein ganz, ganz, ganz rabenschwarzer Tag, wo wirklich gar nichts zusammengelaufen ist und auf der anderen Seite bei Bietigheim alles. Wenn man es positiv sehen will für den deutschen Handball, toll, freut mich sehr. Aber für uns war es natürlich ein Katastrophentag auf jeden Fall und dementsprechend haben wir da auf jeden Fall was gut zu machen. Am 1. Februarwochenende kommt Bietigheim zu uns und da wollen wir natürlich auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. Zudem sind die Punkte natürlich für uns super wichtig.
Ja, das ist natürlich für alle Teams, also die Platz 4 und Platz 7 trennen derzeit einen einzigen Punkt. Also da geht es wirklich darum, jeden einzelnen Punkt zu sammeln, um den letzten verbleibenden 2 Spielen, um dann natürlich den Einzug zu sichern. Platz 7 ist ja dann nicht mehr für die K.O.-Runde berechtigt. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie das in diesen vergangenen 2 Spielen weitergeht. Verfolgst du noch die Bundesliga der Frauen nebenbei oder ist das natürlich mit deinen Spielen, die du hast, einfach zu stressig, um da mal im Livestream bei Sport Deutschland TV oder so reinzuschauen?
Also über Live-Ticker oder generell Social Media und Ergebnisse gucke ich schon regelmäßig oder habe da auch quasi Push-up-Benachrichtigungen für die Liga aktiviert, dass ich da so ein bisschen auf dem Laufenden bleibe. Aber tatsächlich aktiv verfolgen, das schaffe ich zeitlich nicht oder slash ziehe ich andere Sachen vor, weil wir haben selber fast die gesamte Saison spielen wir in englischen Wochen. Das heißt, wenn in Deutschland die Spiele sind, stehe ich meist selber auf der Platte. Und im Nachgang mir das dann anzugucken, das mir dann manchmal auch zu viel Handball, muss ich tatsächlich sagen. Dementsprechend, ja, eher weniger tatsächlich, aber es freut mich natürlich, wenn vor allen Dingen im internationalen Kontext oder da in den internationalen Wettbewerben die deutschen Mannschaften da ganz gut abschlagen. Und ich glaube, da macht Bietigheim natürlich, weiß ich natürlich, weil die bei uns in der Champions League Gruppe sind, aber auch mit Dortmund und THC machen die da, glaube ich, echt einen guten Job in der Europa League. THC als mein alten Club, die haben jetzt gerade erst in der Nähe von Budapest in Vác gespielt, ist so eine Dreiviertelstunde weg. Und das hat zeitlich gepasst. Die haben sonntags gespielt an unserem freien Tag und dann sind wir mal vorbeigefahren, Alistair Stoll und ich, und haben uns das Spiel angeguckt und mal Hallo gesagt. Dementsprechend, ja, wenn es sich ergibt, so eine Möglichkeit, nehme ich die natürlich schon wahr. Aber in Summe, viel vorm Livestream sitze ich nicht.
Ja, ich meine, natürlich, du musst ja auch natürlich Handball auch spielen, also da bleibt natürlich noch nicht viel Zeit, bei anderen natürlich zuzuschauen, weil du natürlich auch selbst am Wochenende spielst, du hast es ja gesagt. Du bist jetzt, wie gesagt, schon 3 Jahre in Budapest. Ist für dich irgendwann mal so ein Thema wieder zu sagen, okay, ich würde gerne in den deutschen Handball zurückkommen, oder möchtest du erstmal natürlich noch weiter im Ausland bleiben und dann vielleicht auch den Traum von einem Champions League-Titel beispielsweise erfüllen?
Also Stand jetzt auf jeden Fall Zweiteres. Es kann natürlich, also Handball ist so schnelllebig und wenn vielleicht es irgendwann nochmal ein Geldgeber sagt, ich packe jetzt nochmal richtig viel Geld in den deutschen Club und will die Champions League reißen und da sehe ich mich irgendwie und das Konzept gefällt mir und die Ziele und Trainer, Mannschaft, alles passt. Warum nicht? Also auf jeden Fall werde ich irgendwann, sehr wahrscheinlich irgendwann wieder nach Deutschland zurückkommen. Aber Stand jetzt sehe ich mich mit meinen Zielen jetzt aktuell natürlich in Budapest gut aufgehoben und was denn dann auf mich wartet, wenn mein Vertrag hier ausläuft, da bin ich komplett offen, aber will vor allen Dingen eben gucken, dass ich noch meine sportlichen Ziele weiterverfolgen kann und eben im Optimalfall bei den Top-Clubs Europa auflaufen kann, um im Optimalfall mal das Champions League Final Four zu erreichen oder gar um Titel mitzukämpfen. Und dementsprechend hat das in meiner aktuellen Karrieresituation, sage ich mal, Vorrang vor, ich möchte nach Hause. Also da sehe ich mich noch nicht.
Bis wann hast du noch Vertrag und beziehungsweise wie siehst du deine Chancen, dass du bei FCC weiterbleibst, oder beschäftigst du dich schon jetzt irgendwie, ich möchte nach Győr oder nach Kristiansand oder vielleicht auch nach Frankreich? Zum Beispiel Alina Kaiseels, die auch jetzt nach Frankreich gegangen ist.
Genau, also das freut mich erstmal sehr, dass da noch eine andere Spielerin ja, die Aufgabe auf sich nimmt, irgendwie auch im internationalen Vergleich und auch mal andere Spielarten, also raus aus Deutschland geht und ja, einfach wächst an sich in der Persönlichkeit. Das ist nochmal was anderes, ob man, sage ich mal, am heimischen Terrain die ganze Zeit Handball spielt oder ob man mal den Schritt aus der Komfortzone rausgeht und sich eben weiterentwickelt, wie gesagt, auch neuen Input bekommen, was das Handballerische angeht, aber sich eben auch gegen andere noch qualitativ stärkere Mitspielerinnen eben tagtäglich durchsetzen muss und eben auch auf Champions League-Niveau spielen kann. Und das ist absolut ganz, ganz viel wert, auch mit Blick auf die Nationalmannschaft. Und deswegen freue ich mich oder habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Ansonsten aktuell fühle ich mich sehr wohl. Ich habe über diese Saison jetzt noch ein Jahr, also bis 2024 Vertrag. Und ich kann sagen, dass ich mich, ja, wie gesagt, sehr wohlfühle. Es passt hier sehr viel zusammen. Die Rahmenbedingungen sind toll. Die Liga ist gut. Wie gesagt, ich habe hier, wenn es gut läuft oder wenn es normal läuft, jedes Jahr die Situation, Champions League spielen zu können. Wir kämpfen hier national und international um Titel. Die Verbindung nach Deutschland ist toll, wenn man auch so eine Sachen sieht. Die Stadt ist sehr lebenswert. Dementsprechend passt hier einfach viel zusammen.
Nimm uns vielleicht einmal mit kurz in die ungarische Liga. Ihr habt bis jetzt 11 Spieltage, also ihr habt bis jetzt 11 Spiele absolviert, noch keine Niederlage bisher kassiert. Wie ist A, bei euch die Erwartungshaltung im Verein? Also was wird erwartet? Wird erwartet, dass ihr Meister werdet, den Pokal holt? Und wie ist, sage ich mal, der Konkurrenzkampf beziehungsweise die Konkurrenz in dieser Liga? Also sind da, seid das ihr und Gjör, die das unter sich ausspielen? Oder mischt da auch noch jemand anderes mit?
Also man muss schon sagen, dass wenn man auch die letzten Jahre anguckt, ist es eigentlich im Normalfall, in Anführungszeichen, schon eher ein Zweikampf zwischen Gjör und FTC, also meinem Club. Das war auch sehr ausgeglichen in den letzten Jahren. Wie gesagt, im ersten Jahr sind wir Meister geworden. Aufgrund des direkten Vergleichs. Im letzten Jahr war der direkte Vergleich unentschieden und es kam, ich glaube, letztlich auf 20 Tore oder was an, also auf eine gesamte Saison gerechnet, schon relativ wenig. Dieses Jahr haben wir das erste Spiel jetzt gegen Gjör mit 6 Toren gewonnen. Das heißt eigentlich einen relativ guten Puffer, haben jetzt aber einen Punkt liegen lassen gegen Debrecen, die dann quasi hinter, also auf dem dritten Platz immer die sind, die beide Mannschaften ärgern wollen und eben angreifen wollen, vielleicht auch mal Startplatz in der Champions League zu bekommen. Also immer sehr gefährlich. Ja, ansonsten mit Warz hat man dann, glaube ich, die und Moscher Majerowa, die Mannschaften, die dann direkt dahinter sind und auch in der Europe League eben mit Debrecen zusammen unterwegs sind. Da kann man schon sagen, dass das alles guter Handball ist, aber schon doch eine gewisse Leistungsqualität einfach da ist, wenn man auch den Kader an sich anguckt. Aber in Summe, finde ich, ist es immer noch mal was anderes jetzt, weil ich nicht das 15. Mal, sage ich mal, nach Blomberg fahre oder, keine Ahnung, das ist 8. Mal nach Dortmund, sondern es sind für mich einfach immer noch relativ neue Gegner, eine andere oder andere Spielerinnen, gegen die man spielt, noch ein bisschen internationaler auch. Die Außen finde ich hier extrem gut ausgebildet, sei es im Angriff oder auch in der Abwehr, was das antizipative Abwehrverhalten angeht. Und dementsprechend verlangt das Ganze einem doch noch mal ein bisschen was anderes ab, auch wenn man jetzt auf dem Papier oder wie man jetzt sieht, THC hat ganz deutlich gegen Warz zum Beispiel gewonnen. Also dementsprechend ja, ist die Liga vielleicht nicht mehr so stark oder nicht mehr so ausgeglichen, wie sie früher mal war, wo auch Erd noch eine Mannschaft war, die international auch aktiv war. Aber in Summe macht es auf jeden Fall Spaß, hier noch zu spielen und ja, verlangt einem doch einiges ab. Aber die Erwartungshaltung, auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist schon so, dass man gegen alle Mannschaften gewinnt und Gjör halt an einem guten Tag ausschlagen kann.
Ja, das ist ja mit Sicherheit. Ja, Robin.
Wie muss ich mir ein Spiel vorstellen gegen Gjör? Wie viele Zuschauer sind da am Start und ist das so richtig Derby-Atmosphäre dann, weil das ist das Top-Spiel überhaupt?
Auf jeden Fall. Also alles, was du gesagt hast, das ist schon Wochen vorher, wird das sowohl auf den Social-Media-Kanälen als auch im Fernsehen beworben. Dann wird, keine Ahnung, die Fans stehen denn da schon, zünden Feuerraketen und stehen da mit Schals und Plakaten und Laken und alles Mögliche und schreien da die Fangesänge quasi die letzten Meter, wenn der Bus zur Arena anfährt. In der Halle natürlich auf jeden Fall, da ist die Halle schon proppenvoll, bevor wir überhaupt zum Auswärmen rausgelaufen sind. Also und dann halt so viele Zuschauer wie die Arenen dann halt so fassen. Also das ist schon mit das Ereignis einfach im Frauenhandball hier in Ungarn und dementsprechend hitzige Atmosphäre. Aber das sind auch mit den Champions-League-Spielen schon die Spiele, die am meisten Bock machen, einfach was die Atmosphäre angeht, was den Nervenkitzel im Vorfeld angeht und eben auch, glaube ich, die Qualität. Ja.
Sehr cool. Und was, du hast es gesagt, du bist Meister geworden, du hast den Pokal gewonnen. Was würdest du vom Stellenwert her, was hat sich geiler angefühlt?
ich will jetzt nicht sagen, auf jeden Fall das eine oder andere, aber die Meisterschaft zu holen, das ist schon, finde ich, mit das Besonderste, weil man einfach über eine ganze Saison, über ein ganzes Jahr hinweg konstant gute Leistung bringt und das war schon verrückt. Das war halt das Covid-Jahr, will ich mal sagen, wo angefangen bei 0 Zuschauern, dann wurde das Anfang April so ein bisschen gelockert und dann wurde die Arena halt immer voller bis zum letzten Spieltag, wo dann komplett ausverkauft war, letztes Spiel zu Hause, wir mussten gewinnen und dann wurde auch die komplette Zeremonie, wie wir geehrt wurden, wie wir in der Halle gefeiert haben mit den Fans, auch live im Fernsehen übertragen und so, also das war schon was ganz Besonderes. Und das würde ich schon sagen, war mit der geilste Erfolg bisher, ja.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hört sich auch auf jeden Fall sehr so an, als ob man das auf jeden Fall genießen sollte. Ich meine, gerade natürlich, wir sind ja alle froh, dass wir wieder vor Zuschauern spielen dürfen, dass es wieder Fans gibt, die in die Halle reinkommen müssen. Denn wir müssen da sagen, mit Fans ist halt immer besser, als wenn die Halle halt leer ist. Das ist einfach so. Das ist einfach ja ein komplett anderes Gefühl. Wir kennen es alle. Das ist einfach dann nochmal ein bisschen mehr Gänsehaut-Feeling. Auch wenn natürlich die Spiele so immer interessant sind. Aber ich glaube, wenn man noch dann ja brüllende Fans sind, wir kennen sie auch, die ungarischen Fans, die sind ja auch bekannt dafür, gut Stimmung zu machen, sehr, sehr heißblütig. Ich meine, wir sehen es auch immer wieder bei den Männerhandballen, ne, Veszprém beispielsweise, oder aber auch in Szeged, wo ja die Halle immer gefühlt am Brennen ist, wenn dort Champions League gespielt wird. Also das ist mit Sicherheit da auch ja sehr, sehr schön zu sehen und wir freuen uns, dass es dir so gefällt. Ich meine, du hast mit Isar Scholl auch noch eine zweite Spielerin mit dabei, mit der du diese Erfahrung teilen kannst. Ist eure Freundschaft nochmal enger geworden, seitdem ihr zusammenspielt, oder wart ihr auch schon vorher, oder beziehungsweise hat sie sich schon noch vorher bei dir erkundigt, inwieweit FTC vielleicht auch für sie sinnvoll ist?
Also Alice und ich kennen uns jetzt schon über 10 Jahre, glaube ich. Also halt über die Jugendnationalmannschaft, Junioren, jetzt natürlich auch A-Nationalmannschaft. Aber wir haben jetzt vor FTC auch zusammen beim Thüringer HC gespielt und sind auch quasi zeitgleich hierher gewechselt. Also wir spielen jetzt mittlerweile schon in der 5. Saison im gleichen Club. Und wie gesagt, kannten uns auch vorher schon sehr gut, teilen uns auch schon seit Jahren das Zimmer. Also dementsprechend sind wir schon sehr eng verbunden. Dass so eine Auslandserfahrung, vor allen Dingen dann auch so eine Sachen wie Covid, Grenzen dicht, man hockt dann hier im Ausland, man kann eigentlich nichts machen. Das sind natürlich auch schon ein bisschen ganz besondere Erfahrungen, sage ich mal, die, wo man sich vielleicht selber nochmal anders kennenlernt oder an denen man auch wächst. Und wenn man solche Erfahrungen dann teilt, ich glaube, das verbindet dann schon auch. Und dementsprechend würde ich schon sagen, dass uns der Aufenthalt hier oder die Erfahrungen hier noch enger zusammengeschweißt haben und natürlich auch so Sachen wie die Erfolge, die wir zusammen feiern durften, ist natürlich auch nochmal was ganz Besonderes.
Erfolge hat natürlich gefeiert, aber natürlich auch warst du für Isar Scholl mit Sicherheit auch schon keiner Rückschlag, dass sie jetzt nicht bei dem vergangenen Großturnier mit dabei gewesen ist. Musstest du sie danach so ein bisschen aufbauen, dass sie das halt dann nicht geschafft hat, den Sprung in den EM-Kader, oder wie ist es ihr danach gegangen, als dann klar war, dass sie leider nicht mitfahren wird mit dir zur Nationalmannschaft?
Ja, das ist sehr unglücklich gelaufen für Alice. Die letzten waren es 2 direkt hintereinander, auf jeden Fall bisher 2 große Ereignisse, die einmal aufgrund von Erkrankung und einmal aufgrund von Verletzung eben nicht möglich waren. Und dementsprechend, das ist natürlich immer ein herber Rückschlag. Also die Erlebnisse, die Erfahrungen und natürlich immer auch die Chance für das eigene Land aufzulaufen und natürlich bei jedem Turnier auch die Chance zu haben, um Medaillen irgendwie mitzukämpfen im Optimalfall oder auch einfach Erfahrung zu sammeln auf dem Level. Das ist schon was ganz Besonderes, um sich eben auch auf internationalem Level zu beweisen und zu zeigen. Und aber was, ich meine, lange darüber zu trauern, hilft natürlich auch nicht. Also ich glaube, sie wäre, oder das kann ich sicher sagen, sie wäre sehr gerne dabei gewesen und hätte mit uns auf der Platte gestanden. Aber sie hat jedes Spiel von zu Hause aus mitgefiebert, war, glaube ich, auch das eine oder andere Spiel da als Expertin mit zu Gast bei sportdeutschland.tv. Und ja, hilft nichts. Also dementsprechend arbeitet sie dran, dass sie oder toi hoffentlich gesund und verletzungsfrei bleibt und dann eben die nächsten Großereignisse wieder mit dabei ist.
Auf jeden Fall, das hoffen wir sehr. Sie hat auch viel Erfahrung gesammelt, natürlich auch gerade auf einer rückraumrechten Position, noch mit einer sehr wurfgewaltigen Spielerin, die natürlich auch nochmal dem deutschen Spiel dann nochmal eine wichtige Komponente geben kann. Das Turnier ist jetzt schon ein bisschen was her. Natürlich, ich habe mit sehr viel drüber gesprochen, es wurde viel drüber geschrieben, über das Fazit. Wie würdest du allgemein jetzt, wenn wir es vielleicht jetzt nicht nur auf das Turnier beziehen, aber insgesamt den deutschen Handball sehen, jetzt auch mit Bundestrainer Markus Gaugisch, hast du das Gefühl, dass jetzt nochmal so ein Ruck durch den Handball durchgeht, dass jetzt doch vielleicht der Frauenhandball in Deutschland noch ein bisschen mehr gefördert wird, noch ein bisschen mehr gepusht wird, als das vielleicht in der Vergangenheit getan wurde?
Das würde mich prinzipiell natürlich sehr freuen. Ich glaube, dass wir mit Markus als neuem Trainer jemanden sehr, sehr guten an der Hand haben, der viele neue taktische Impulse, vor allen Dingen auch, was das Angriffsspiel mit reinbringt. Die Abwehr, würde ich sagen, haben wir nicht groß verändert jetzt zum System von Henk Kröner. Vielleicht noch ein bisschen erweitert dementsprechend. Glaube ich, ist da viel Potenzial drin, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt natürlich vor dem Großereignis sehr wenig Zeit. Also ich glaube, 2 Lehrgänge in Summe. Den einen davon war ich krankheitsbedingt nicht dabei. Also ich hatte quasi mit ihm, ohne dass wir uns vorher kannten, bis auf natürlich Telefongespräche etc., aber jetzt nicht persönlich oder im Training zusammengearbeitet haben, hatten wir, glaube ich, 10 Tage Vorbereitungszeit und sollen dann eben eine EM spielen. Und das ist schwierig. Ich glaube, dass wir trotzdem Spiele hatten, wo wir sehr guten Handball gezeigt haben. Das eine Spiel gegen Spanien, was ja absolut nicht so lief, wie wir uns das erhofft haben, das hat uns natürlich auch so ein bisschen das Genick gebrochen. Also hätten wir da 1 oder 2 Punkte geholt, dann sähe das Ganze schon wieder ganz anders aus und wir wären im Spiel um Platz 5-6 gewesen oder sogar vielleicht im Halbfinale. Und da sieht man manchmal, wie das eben in der europäischen Spitze, wie eng das ist. Auch wenn man sagen muss, dass Mannschaften wie Dänemark, Norwegen oder Frankreich eben einfach noch weit weg sind. Das ist wirklich Weltspitze aktuell und dann ist eben Cut und dann sind wir halt im nahen Mittelfeld da dran und da arbeiten wir, dass wir immer näher uns ans Halbfinale ranarbeiten. Und das ist auch weiterhin der Weg für die nächsten Jahre.
Wir haben ja auch eine Sonderfolge über die Felder gesprochen, was man vielleicht besser machen kann. Wenn du jetzt in der Entscheiderrolle wärst, was würdest du verbessern wollen? Was sind so vielleicht Sachen, wo du sagst, okay, da können wir im deutschen Handball vielleicht noch ein bisschen mehr tun, um dann vielleicht dann wirklich diesen Schritt in diesen Kreis der Top-Favoriten zu schaffen?
Also im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen, die ich eben schon genannt habe, das ist auf jeden Fall die Breite im Kader. Also und das fängt natürlich auch dabei an, wenn man sieht, wo die Spielerinnen spielen. Erstens, das sind alles Clubs, die Champions League oder ganz wenige vielleicht, die in Anführungszeichen nur Euroleague spielen. Also und da sieht man natürlich, dass die, ich will nicht sagen tagtäglich eben diesen internationalen Vergleich haben, aber eben doch schon wöchentlich und das schon jahrelang, wenn man sieht, wie viele Länderspiele in Summe bei den Nationen auf dem Tacho sind und im Vergleich zu uns, da sind wir denn im Vergleich leider immer noch zu unerfahren und sind das Niveau vielleicht auf die Länge eines Turniers nicht gewohnt, haben dann vielleicht auch nicht die Breite und dann bricht die Leistung vielleicht in dem einen oder anderen Moment ab oder wenn eben der ein oder andere nicht den Sahnetag erwischt, wird es dann halt schon schwierig und da müssen wir weiterhin dran arbeiten, dass eben der Unterschied zwischen Club und die Spiele, die man im Verein macht und eben zu den Spielen, die wir auf internationalem Niveau mit der Nationalmannschaft bestreiten, eigentlich keinen Unterschied mehr machen, sondern dass man das gewohnt ist, dass wir jetzt in der Champions League, dass sich die Leute, die ich dann auch mit der Nationalmannschaft bestreite oder gegen die ich dann, denen ich gegenüberstehe, die sehe ich eigentlich quasi jede Woche in der Champions League. Und das wäre schön, wenn das in der Breite eben der Fall wäre. Und da arbeiten wir dran. Wir sind immer noch recht jung. Und dementsprechend bin ich da guter Dinge, dass wir das Potenzial immer weiter ausbauen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, das auf die Platte zu bringen, weil Fähigkeiten und Potenzial sind da. Und das geht es natürlich dann aber eben auch in der Länge eines Turniers konsequent zu zeigen.
Ich meine, wir sehen es ja jetzt auch heute, dass immer mehr Spielerinnen, Nationalspielerinnen auch ins Ausland wechseln, nämlich Kati Filter, jetzt Alina Grasiels, das ist das jüngste Beispiel. Also von daher dann auch diesen Schritt wagen, zu diesen Top-Mannschaften zu gehen, sich dann natürlich nicht nur wöchentlich in der Champions League mit denen zu messen, natürlich aber auch im Training, wo du natürlich dann auch vielleicht noch einen gewissen anderen Konkurrenzkampf einfach hast, wenn du ihn halt in der Bundesliga halt hast. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Zum Abschluss möchte ich dir noch über ein Thema fragen, was in den letzten Wochen und Monaten in Frauenhandball auch so ein bisschen an Schlagzeilen, zumindest national so ein bisschen beherrscht hat, das Thema mit André Fuhr und der ganzen Kause drumherum. Ich möchte jetzt nicht ins einzelne Detail reingehen, ihr habt da ja auch viel innerhalb der Mannschaft gesprochen. Für mich wäre so die Frage, was würdest du dir wünschen, was man aus diesem Fall einfach vielleicht lernen muss, beziehungsweise wenn so Wünsche oder auch Hoffnung, die du einfach hast in die Verantwortlichen, um das möglichst so einen Fall nochmal zu verhindern?
Also prinzipiell ist natürlich das A und O jetzt erstmal die Aufarbeitung wirklich auch durchzuführen, die überall angekündigt wird. Also dass das jetzt nicht nur aufgenommen wurde, um quasi das Ganze unter den Tisch zu kehren und ja, wir kümmern uns drum, alles gut, um die Presse dann wieder runterzuhalten und alle in Anführungszeichen glücklich zu stimmen, sondern dass das Ganze eben ernst genommen wird und den Schwung, den das Ganze aufgenommen hat, eben auch die Bedeutung zu schenken und den Betroffenen das Gehör zu schenken, was es eben verdient. Und ich glaube, dass es einen guten Anfang genommen hatte und jetzt natürlich mit Auflösung der externen Kommission, die der DRB eigentlich eingerichtet hatte, so ein bisschen wieder abgeflaut ist. Aber ich bin guter Dinge und auch im Austausch mit den Verantwortlichen, dass die sich sehr bemühen, da eben einen Ersatz zu finden und dementsprechend da eine Aufarbeitung stattfinden zu lassen. Aber es Gleiche gilt natürlich nicht nur für den Verband, sondern auch für die Vereine, dass man da eben eigene Strukturen hinterfragt, das aufarbeitet, da vielleicht über die externe Anlaufstelle für Gewalt und Missbrauch, die es jetzt eben gibt und wo es auch wichtig ist, dass jeder eben Bescheid weiß, dass es sie auch gibt und dass man sich da auch dran wenden kann und sollte eben im Fall der Fälle und sich davor nicht scheuen braucht oder ähnliches, sondern dass es wirklich allen bewusst ist, es gibt Hilfe, wenn man sie braucht und dass aber das vielleicht auch schon frühzeitig irgendwie da eine Sensibilisierung stattfindet, ob das für Trainer ist, ob das für Spielerinnen gilt, wo man Hilfe finden kann, aber eben auch Sensibilisierung für Trainer, wie man eben umgeht mit Spielern und Spielerinnen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass es da eben so ein Aufwachen gibt oder halt Bewusstsein entwickelt wird. Und ich hoffe ganz inständig, dass das eben auch wirklich in die Tat umgesetzt wird und nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt.
Ja, ich danke, das sind schöne Schlussworte, denen wir nur so zustimmen können, Robin. Ich glaube, dass wir werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen, natürlich genau das Auge drauf haben. Wie gesagt, ich kann auch da nur verweisen auf vorherige Folgen, wo wir es auch sehr ausgiebig besprochen haben, wo wir auch einen Gast da hatten von der externen Kommission, der auch seine Sicht der Dinge so ein bisschen geschildert hat, um die Gründe zu liefern. Es soll aber natürlich, es sind viele Gerüchte in der Runde, wo es darum gegeben hat, warum es am Ende gescheitert ist. Wir hoffen natürlich sehr, dass es jetzt dann vielleicht dann auch nach dem Turnier dann auch dann die neue gibt. Aber ich glaube, man möchte sich einfach jetzt auch Zeit lassen, dass man halt nicht nochmal in so eine Situation kommt, wo man einen zusammenstellt und dann es am Ende dann halt nach dem ersten Gespräch dann schon zur Spannung kommt und das am Ende dann leider nicht funktioniert. Deswegen sind wir sehr gespannt, halten es weiter im Auge. Danken dir ganz herzlich, Emily, dass du heute die Zeit genommen hast, um mit uns über Handball zu sprechen und wünschen dir natürlich ganz, sehr ganz gern. Viel Erfolg in Ungarn, bei dir natürlich bei den Champions League spielen und drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du dann auch dein großes Ziel, vielleicht mal Champions League Titel erreichen kannst.
Vielen lieben Dank.
Super, und wenn ihr unseren Podcast natürlich weiterempfehlen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir sind auf allen Podcatchern eurer Wahl zu finden. Dürft uns auch gerne Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes, habt ihr die Möglichkeiten, uns 5 Sterne zu geben, aber auch gerne konstruktive Kritik, wo können wir arbeiten, was können wir besser machen. Dürft uns auch gerne folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns jeweils und dann gibt es uns dann spätestens nach dem Viertelfinale wieder hier bei Anwurf und dann schauen wir mal, wie die deutsche Mannschaft sich geschlagen hat und werden natürlich auch weiterhin genau im Auge behalten, wie sich dann Emily in einer Champions League schlägt und ob es dann reicht am Ende für Champions League Einzug Emily Bölk und auch Bietigheim in die nächste Runde. Deswegen danke Emily und bis dann hier bei Anruf eurem Handball Talk.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.